Der Predigtabschnitt Römerbrief Kapitel 12, die Verse 11 bis 21. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. Geduldig in Trübsal. Beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, haltet euch zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben im 5. Buch Mose: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Liebe Gemeinde, lauter gute Ratschläge, ich sage bewusst gute und nicht gut gemeinte Ratschläge, weil das schon wieder auf einen Irrweg führen würde, sondern lauter gute Ratschläge. Auf der anderen Seite kann einen das jetzt auch ein bisschen so außer Atem bringen. Was soll ich denn noch alles tun, wo ich doch ohnehin schon so viel Gutes tue? In meinem Leben, in meiner Familie, in meinem persönlichen Umfeld. Deswegen jetzt erst noch eine kleine, sozusagen grundsätzliche Unterfütterung, damit das Ganze nicht so zu einem moralischen Druck wird. Das ist jetzt der Versuch, das Ganze ein bisschen einzuordnen, damit jeder noch weniger versteht, als er durch die Predigt ohnehin schon versteht. Also ich versuche das Ganze mal ein bisschen zu erklären. Ich hoffe, dass es auch am Computer gesehen werden kann. Das sind jetzt diese zwei Reiche, Herrschaftsbereiche, in denen sich jeder Christ aufhält, in dem die Gemeinde vorhanden ist. RG, das Reich Gottes, und RM, das Reich der Menschen. Und als Christ, und das ist das Faszinierende, manchmal auch Anstrengende und Herausfordernde, als Christ gehöre ich immer zu beiden Reichen dazu. Deswegen hier diese Schnittmenge mit dem G ist die Gemeinde, Gemeinde Jesu Christi. Sie gehört auf der einen Seite zum Reich Gottes und gehört natürlich auf der anderen Seite trotzdem zu unserem menschlichen, sogenannten weltlichen Reich. Das ist jetzt alles nicht abwertend gemeint, sondern es ist der Versuch einer kleinen Zuordnung. Und auch im Reich der Menschen passiert ja viel Gutes. Es kommen ja auch gute Vorschläge, wie dieser Weltfrieden zum Beispiel zu erhalten ist. Es gibt ja immer wieder Tagungen, auch über Umweltschutz und wie die Abrüstung gelingen möge. Also das ist jetzt ja auch nicht einfach schlecht, was da gemacht wird. Aber es gibt doch mindestens einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden Reichen, dem Reich der Menschen und dem Reich Gottes. Das habe ich hier, Reich der Menschen mit VGL. Bezeichnet, das heißt vergänglich. Alles, was gut ist, und es gibt, wie gesagt, viel Gutes, alles, was gut ist, ist irgendwann mal vergänglich. Geht hinüber, gibt ein Ende davon. Und das Reich Gottes, RG, UVGL, unvergänglich. Das ist jetzt ein wesentlicher Unterschied. Jeder, der ohne die Beziehung zum lebendigen Gott Gutes tut auf dieser Erde, macht es in dem Bewusstsein, dass unser Leben mit dem Tod zu Ende ist. und dass auch unsere Erde irgendwann einmal zu Ende ist und es nachher nichts mehr gibt. Und jeder, der im Reich Gottes lebt, und Paulus hat diesen Brief an die Römer, ja auch an Christen bewusst geschrieben, die ja auch beides erlebt haben, die in der christlichen Gemeinde waren im Reich Gottes und die gleichzeitig in Rom ja das irdische Reich, das Reich der Kaiser erlebt haben. Und er hat gesagt, das, was hier in diesem Reich geschieht, das bleibt, grundsätzlich bleibt alles, was im Namen Gottes geschieht, für immer. Ob ich das unbedingt immer will, ist eine andere Frage, aber das ist die Zusage, die Gott uns gibt. Alles, was in seinem Namen geschieht, ist ewig, ist unvergänglich, wird niemals vergehen. Und das ist doch eine ganz andere Dimension, in der diese Gemeinde leben darf, mitten in dieser Welt, aber in dem Bewusstsein, sie kommt von einem grandiosen Sieg her. Und das ist dann dieses Wort hier. Es sind sogar zweifache Siege, wenn man das so sagen kann. Ich weiß gar nicht, ob es den Plural von Sieg im Deutschen jetzt überhaupt so richtig gibt. Sie kommt zum einen von Golgatha her. Das ist dieser eine grandiose Sieg, der Sieg Jesu Christi. Dass er für alle Schuld gestorben ist und dass das auch für uns heute gilt, dass auch dann, wenn wir versagen, wenn wir auch im Reich Gottes versagen und auch da versagt jeder, dass ich wissen darf, Christus ist dafür gestorben. Er verwandelt meinen Schutt in Unvergängliches, in Segen. Und der zweite Sieg ist die Zukunft. Und das ist nochmal ein ganz wesentlicher Unterschied zum Reich der Menschen. Die leben auch im Blick auf eine Zukunft, aber keiner weiß, was die Zukunft bringt. Keiner weiß, ob bis 2038 tatsächlich alle Kohleverstromung in Deutschland weg ist, so wie das jetzt vor kurzem von unserer Politik beschlossen wurde. Keiner weiß, was und ob überhaupt irgendwas passiert, falls im sogenannten Westjordanland tatsächlich jüdische Siedlungen in das jüdische Staatsgebiet integriert werden. Oder noch ganz andere Beispiele. Das weiß keiner. Wir können zwar statistisch hochrechnen, wir können Vermutungen anstellen, aber es gibt keine Gewissheit im Blick auf die Zukunft. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zum Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es Gewissheit im Blick auf die Zukunft. Weil nämlich die Zukunft im Reich Gottes nicht von uns Menschen gemacht wird, sondern weil es Gottes Zukunft ist. Und weil Gott diese Zukunft schon längst geschaffen hat, weil sie schon in der unsichtbaren Welt Wirklichkeit ist. Nur wir mit unserem begrenzten Verstand, mit unseren begrenzten Sinnen können diese Zukunft noch nicht wahrnehmen, aber sie existiert. Und das ist das Faszinierende, auch für das Leben in einer christlichen Gemeinde. Ich brauche nicht auf irgendetwas Vages zuleben, nach dem Motto, vielleicht kommt es oder vielleicht kommt es auch nicht, sondern ich darf von dem, was Gott im Blick auf die Zukunft bereits geschaffen hat, ich darf diese Zukunft in meine Gegenwart hier in die Gemeinde Jesu Christi integrieren. Und das ist hebräisches Zeitverständnis. Nicht wir leben einfach auf eine Zukunft zu, sondern die Zukunft kommt zu mir, in meine Gegenwart hinein. Der Gott, der die Vollendung schon geschaffen hat, der kommt jetzt in mein begrenztes irdisches Leben hinein. Der kommt in unsere begrenzte irdische Gemeinde hinein. Deswegen dieses Z. Gemeinde Jesu Christi lebt immer von einem zweifachen Sieg, von dem Sieg der Vergangenheit auf Golgatha und von dem Sieg der Zukunft. Und wir stehen genau mittendrin und können unsere Dynamik, unsere Kraft, unsere Ideen, unsere Fantasie von beiden Siegespositionen aus uns schenken lassen. Von der Vergangenheit, vom Sieg der Vergangenheit und vom Sieg, der bereits in der Zukunft Realität ist. Und das ist so entlastend, das ist so befreiend, das ist so ermutigend, dass ich als einzelner Mensch, auch als kleiner Mensch von 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde hier in Leim, dass ich von diesem Sieg her leben und dienen kann und in der Gemeinde meine Position ausfüllen darf. Und dann anderen Menschen Gutes tun darf. Ich denke, es ist ein bisschen deutlich geworden, dass das viel mehr als nur irgendeine soziale Tätigkeit ist. Wie gesagt, auch soziale Tätigkeiten sind wunderbar, aber sie gehören in das Reich der Vergänglichkeit. Ich kann keine Punkte für die Ewigkeit mir erschaffen. Ich brauche es auch gar nicht. Denn die Ewigkeit ist ja bereits schon existent. Die hat Gott ja schon durch die Auferstehung Jesu Christi, durch Himmelfahrt, hat er sie ja schon eröffnet. Die ist ja schon vorhanden. Ich brauche sie nicht mehr zu schaffen. Und ich darf das als Christ dankbar aus der Hand Gottes nehmen und Danke sagen für diesen Sieg. Und deswegen schreibt Paulus hier am Anfang unseres Bibelabschnittes: Seid brennend im Geist, im Heiligen Geist. Das heißt, ich darf von diesem Sieg herkommen. Ich darf jeden Tag Christus neu danken, dass er diesen Sieg errungen hat. Und ich darf dem dreieinigen Gott neu danken, dass er diesen Sieg auch in der Ewigkeit bereits errungen hat und dass ich das für mich ganz persönlich in Anspruch nehmen kann. Was Besseres, was Schöneres kann es doch eigentlich gar nicht geben. Und in diesem Horizont geht es darum, anderen Menschen was Gutes zu tun. Und mir ist beim Betrachten dieses Bibelabschnittes aufgefallen, dass es hier ganz stark um menschliche Grundbedürfnisse geht. Paulus hat hier in diesem Bibelabschnitt nicht geschrieben: Haltet jetzt bitte erst ein theologisches Referat. So wichtig und schön das ist, und der Römerbrief besteht zu ganz vielen Kapiteln aus ganz tiefen theologischen Gründen, aber in diesem Punkt steht davon nichts. Und er hat noch nicht mal gesagt, und das ist fast schon für mich eine ziemliche Herausforderung, der hat noch nicht mal gesagt: Meldet euch bitte jetzt erstmal zu einem Hebräisch-Sprachkurs an, und dann könnt ihr das dann noch viel besser ausfüllen. Warum das Paulus an dieser Stelle weggelassen hat, ist mir zwar völlig unverständlich, aber er wird schon seinen Grund dafür gehabt haben, obwohl er ja sehr gut Hebräisch gesprochen hat. Er war ja jüdischer Rabbiner gewesen. Aber an dieser Stelle war das offensichtlich nicht der Schwerpunkt. Man kann selbst als Pfarrer von Paul Gerhard nicht alles bekommen, was man so gerne hätte. Aber ganz viele dieser menschlichen Grundbedürfnisse, es geht hier um Hunger, merkt jeder von uns. Heute Morgen vielleicht das Knurren des Magens war stärker als der Wecker. Der Duft des Kaffees, den die Ehegattin oder der Ehegatte bereits in der Küche angestellt hat, war stärker. Hat mich aus dem Bett herausgeholt, weil ich Durst hatte. Durst nach erfrischendem Getränk, Durst nach stärkender Speise. Gastfreundschaft, Heimat, ein offenes Zimmer, ein liebevoll hergerichtetes Bett. Das war damals in Rom fast die stärkste Missions-, ich sage jetzt wirklich nur in Anführungszeichen Methode, es gibt keine Methode, aber das war das, was die Römerchristen damals missionarisch eingesetzt haben. Unseelsorgerlich, denn Rom war ja die Hauptstadt, und das erleben wir hier in unserem Bereich, in die Hauptstadt, da kommen ganz viele Gäste. Und in die Hauptstadt sind ganz viele Christen aus dem ganzen weiten römischen Reich gekommen, die alle schmutzige Füße hatten, die alle einen hungrigen Magen hatten und die alle Durst hatten. Und es gab damals keine Hotels, oder wenn, dann waren die nur so teuer am Tiber, dass das ein Christ normalerweise nicht bezahlen konnte. Und da haben diese Römerchristen ihre Türen geöffnet, haben eine Schüssel mit Wasser an die Türe gestellt, sodass jeder seine Füße erfrischen konnte, hatten ein Glas Wasser bereitgestellt, dass jeder seinen Durst löschen konnte, und dann gab es ein Fladenbrot mit Olivenöl und Honig, sodass jeder ein bisschen essen konnte. Gastfreundschaft mit Wasser und Brot. Das muss noch nicht mal um Feinde gehen. Da können wir sonst so ja kaum was sagen. Wer hat denn Feinde von uns? Also ich bin das wirklich mal durchgegangen. Ich habe nur gesagt, ich kann eigentlich zum Thema Feinde gar nichts sagen. Ich habe keine Feinde. Also ich gehe mal zumindest davon aus. Manchen falle ich auf den Wecker, das weiß ich. Ja, es tut mir auch manchmal leid, aber Feindschaft ist ja nochmal was anderes. Also wenn jemand wirklich was zum Thema, wie sich Christen in Feindschaft bewähren, wenn jemand da was lesen will, dann empfehle ich diese Zeitung von Open Doors. Ich habe da auch ein paar Exemplare deswegen hinten hingelegt. Da sind wirklich Berichte, wie Christen mit Feindschaft umgehen. Da ist zum Beispiel ein ganz beeindruckender Bericht, wie ein Christ in Nordkorea als Christ ganz treu gedient hat und eine Untergrundkirche im Verborgenen geleitet hat. Und wie er, weil er als Christ die Gabe der Heilung von Gott geschenkt bekommen hat, sogar Parteifunktionäre im Auftrag des lebendigen Gottes heilen durfte. Das ist Konkretion dessen, was Paulus hier im Tiefsten schreibt. Bei uns geht es nicht so sehr um Feinde. Bei uns geht es eher darum, dass ich auch in der Nachbarschaft mal Bedürfnisse von Menschen wahrnehme, dass ich überhaupt mal sehe, wer wohnt denn da eigentlich noch alles hier in Leim und im Pasinger Teil, der zu unserer Gemeinde gehört. Und dass ich mir da Fantasie schenken lasse. Wie kann ich diesen Menschen dienen, indem ich ihre Grundbedürfnisse wahrnehme? Und das kann man wirklich mit ganz einfachen kleinen Dingen tun. Ich habe gestern einfach mal also die Probe aufs Exempel gemacht. Es soll ja nicht hier nur immer Theorie erzählt werden. Ich habe mir gedacht, ich besuche einfach mal ein Haus, in dem ich wahrscheinlich die letzten 5,5 Jahre noch nie gewesen bin. Habe mir dann die Computerliste angeschaut. Das kann man ja im innerkirchlichen Dienstgebrauch, ist ja Computerliste möglich. Und habe dann eine Familie gefunden, wo ich dachte, vom Namen her sind die wahrscheinlich nicht in Deutschland geboren. Und habe die dann gestern Nachmittag besucht, habe halt an der Türe geklingelt und die Frau war auch zu Hause. Bin dann nach oben gegangen in den 4. Stock. Sie stand an der Türe, hat Hallo gesagt, ich habe Hallo gesagt. Und dann habe ich halt versucht zu erklären, warum ich eigentlich vor der Türe stehe. Die Kommunikation war ein bisschen schwierig, sie hat nämlich fast nur Türkisch gesprochen. Also wie gesagt, gehört zu unserer Gemeinde. Das ist innerkirchlicher Dienstgebrauch, das sind Evangelische, die hier in Paul-Gerhardt-Gemeinde gemeldet sind. Die Frau hat nur fast Türkisch gesprochen. Deswegen konnten wir uns kaum unterhalten. Ich habe irgendwas mit Kirche gesagt, sie hat irgendwas mit Mann und Auto und Kirche und so gesagt, aber das hat nicht so ganz gut funktioniert. Und dann hat sie ihren Sohn gerufen. Das war in dem Fall wirklich die Rettung, der ist in der 3. Klasse. Der kam dann und der konnte ganz gut Deutsch und dann haben wir uns halt ein bisschen unterhalten. Er hat gesagt, er ist in der Kammerloher Schule und besucht dort den evangelischen Religionsunterricht, aber die letzten Monate natürlich nicht, weil wegen der Corona-Krise es ja keinen Religionsunterricht gab. Ich habe dann noch gesagt, wer ich bin, habe einen Gemeindebrief dabei gehabt, habe auch in der vorletzten Seite das Bild gezeigt, da, damit sie auch wissen, dass ich da jetzt kein Scharlatan bin und ihnen irgendeine Zeitung verkaufen möchte. Und habe dann diesen Jungen auch mal zum Kindergottesdienst eingeladen, habe gesagt, die Kirche ist ja in der Nähe von der Kammerloher Schule und dieser große Turm da und so. Die Glocken kann man ja manchmal auch noch hören. Und dann ist er ein bisschen stutzig geworden und hat dann mich gefragt, ja was soll ich jetzt machen? Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt sind wir wieder bei typisch Kirche. Leicht ironisch natürlich. Wenn jetzt mal jemand von der Kirche mal vor der Türe steht und ich gehe mal davon aus, es war wahrscheinlich wirklich der Erste überhaupt, dann kommt dann sofort immer, jetzt muss ich irgendwas machen. Meistens noch in dieser Weise, jetzt muss ich meinen Geldbeutel aufmachen, wenn jemand von der Kirche vor der Türe steht. Dieses Vorurteil scheint unausrottbar zu sein, auch mitten unter uns. Und dann dachte ich mir, dem kann ich in der Theorie ja kaum was entgegensetzen. Und dann habe ich in meine Tasche gelangt und habe eine Bio-Suppe rausgeholt. Die hatte ich ein paar Minuten vorher in einem Biomarkt, in einem Naturkostmarkt gekauft und habe gesagt, die schenke ich Ihnen jetzt. Also da war die Mutter jetzt wieder da gewesen. Und die haben sie dann dankenswerterweise genommen. Und dann kam noch der kleine Bruder noch. Und als ich mich dann verabschiedet habe, dann haben mir die drei freundlich zugewunken. Ich sage das nicht jetzt, es geht hier wirklich nicht um mich jetzt, absolut nicht. Aber ich habe mir dann im Nachhinein gedacht, das könnte doch eigentlich jeder von uns auch mal machen. Einfach mal sich so irgendeine kleine Computerliste geben lassen, ist ja alles innerkirchlicher Dienstgebrauch. Mal nach irgendwelchen Namen schauen oder ein Hauskreis zum Beispiel oder ein Männerkreis oder ein Frauenkreis. Könnte mal sozusagen ein Wohnhaus adoptieren. Es gibt ja genügend Wohnhäuser hier mit 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Stockwerken. Mal ein Wohnhaus adoptieren und dann mal so im Laufe der nächsten Wochen mal einfach mal bei allen, die in diesem Wohnhaus wohnen, die evangelisch gemeldet sind, das sind überhaupt nicht die anderen, nur die evangelischen. Da einfach mal freundlicherweise klingeln, mal sagen, ja, wir sind X und Y, wir kommen aus Ihrer evangelischen Kirchengemeinde, das ist ja so. Es ist ja Ihre evangelische Kirchengemeinde und nicht nur meine. Und wir wollen uns einfach mal erkundigen, wie es geht, ja, ob wir irgendwie helfen können, ja, und wollen Ihnen noch so einen kleinen Gruß vorbeibringen. Ja, gesundes Leben tut ja immer gut und herzlich willkommen und wir freuen uns, wenn wir uns wieder sehen können. Ja. Wir können ja zu allem einladen, wir können die Kinder zum Kindergottesdienst einladen, wir können die kleinen Kinder zum Mini-Gottesdienst einladen, wir können die Kinder wieder zur Jungschar einladen. Wir können Bibelinteressierte zu Hauskreisen einladen, wir können die Männer zum Männerkreis einladen, wir können die Frauen zum Frauenkreis einladen, wir können auch thematische Einladungen aussprechen, wir können Leute, die gerne spazieren gehen, zum Gemeindebrief austragen einladen. Also wir haben ja ein Spektrum ohne Ende. Wir können technisch begeisterte Leute zum Beamerdienst einladen. Also es gibt ja nichts, was wir nicht auch können. Es braucht nur die Bereitschaft, und das ist jetzt wirklich die, für mich eine geistliche Herausforderung. Es braucht nur die Bereitschaft, sich diese Freiheit innerlich von Gott, von diesem lebendigen Gott schenken zu lassen. Weil sonst sind es alles nur moralische Appelle, die morgen schon wieder vergessen sind. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir als christliche Gemeinde lebendig sind, dass wir an die Hecken und an die Zäune gehen, auch an die Hecken und Zäune unserer eigenen Gemeinde. Von der Westendstraße bis zum Knie, dass wir da Menschen aufsuchen von unseren 6.600, die wahrscheinlich die letzten Jahre und Jahrzehnte noch nie in unserer Gemeinde gewesen sind. Und davon gibt es, glaube ich, immer noch genug. Und dass wir das aber in einer freundlichen, in einer menschenzugewandten Weise machen, dass wir ihnen dienen wollen, dass wir ihre Bedürfnisse wahrnehmen und ihnen mit kleinen Dingen des Alltags eine Freude machen. Was wäre es, wenn jede Adresse in unserer Gemeinde im Laufe dieses nächsten Jahres in dieser Weise mal einen Besuch bekäme? Und jede Adresse in unserer Gemeinde ein kleines Geschenk überreicht bekäme? Es müssen keine Datteln aus Israel sein, es kann auch eine Biosuppe sein oder es ist völlig egal, aber irgendein kleines Geschenk. Das würde die Verbundenheit mit unserer Gemeinde radikal verändern. Das würde die Austrittszahlen vermutlich mal weniger machen, obwohl das noch nicht mal das eigentliche Motiv ist. Das Motiv ist, dass Gott Menschen lieb hat und nicht, dass wir unsere Zahlen verändern. Und dass aus dieser inneren Haltung heraus dieser Dienst getan wird. Deswegen habe ich dieses eine Blatt noch gestern zusammengestellt, wo solche Beispiele sind, das eine Beispiel aus Israel, wo das jetzt in der Corona-Zeit einfach selbstlos praktiziert wurde, all den Menschen aufgesucht wurde, ihnen Zeichen der Wertschätzung, der Freundlichkeit im Namen des lebendigen Gottes weitergegeben wurde. Und auf der anderen Seite ein Glas Wasser, eine Geschichte, die gestern im Sonntagsblatt drin stand, die 80 Jahre, 75 Jahre zurückliegte. Mir geht es noch nicht mal so sehr um die Geschichte als solches, obwohl das genau zu unserem Bibelabschnitt passt, ein Glas Wasser, sondern die Langzeitwirkung, die diese Liebestat dieser Frau in Schlesien bei dem Sohn ausgelöst hat. Der Sohn war damals 5 Jahre alt. Der hat gesehen, wie seine Mutter einem russischen Soldaten, das waren ja damals die offiziellen Feinde, einem russischen Soldaten ein Glas Wasser gegeben hat, weil der Durst hatte. Und das hat sich bei diesem 5-Jährigen damals so eingeprägt, dass der 75 Jahre später diese Geschichte aufgeschrieben hat, sodass sie im Sonntagsblatt veröffentlicht wurde. Wir reden immer groß von Nachhaltigkeit. Das ist Nachhaltigkeit. Wenn ein Mensch aus der Liebe Christi heraus ein Glas Wasser einem anderen gibt, der Durst hat. Das prägt sich ein bei unseren Kindern und Enkelkindern. Und deswegen dann auch unten dieser Text, den ich gestern auch noch abgeschrieben habe, nur als Angebot, Selbstverpflichtung, dass ich bereit bin, in der Kraft Jesu Christi den Menschen in meiner Umgebung in einer selbstlosen Weise zu dienen und auf menschliche und geistliche Grundbedürfnisse zu achten. Ich kann es nur empfehlen, sich darauf einzulassen, das zu unterschreiben, möglichst noch einen Zeugen dazuzunehmen, der das mit unterschreibt und dann diesen Dienst in unserer Gemeinde zu verrichten. Wir werden, wenn wir uns darauf einlassen, im nächsten Jahr eine andere Paul-Gerhardt-Gemeinde sein, weil Gottes Liebe durchdringt und weil wir eine unvergängliche Perspektive haben, viel größer, viel reicher als alles, was sonst noch angeboten wird. Diese zwei Linien waren mir wichtig geworden in der Vorbereitung. Zum einen Gott loben, da sind wir ja wirklich gut im Schuss, vielleicht als stärkste Gemeinde aller 66 Gemeinden im evangelischen Dekanat München. Aber das andere auch, Menschen dienen. Und da gibt es, glaube ich, noch ganz viele Möglichkeiten in unserer Kirchengemeinde, das ganz konkret durchzuführen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.